Krader und Verwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 19: Die Abrechnung. Nach dem Kriegsende spürte man ein kollektives Durchatmen in Süddeutschland. Die Angst, die Bespitzelungen und die Verleumdungen waren verschwunden. Vieles wurde vergessen, manchmal zu schnell. So wurden mit der Entsorgung ihres Parteiabzeichens glühende Hitlerverehrer schlagartig zu bekennenden Demokraten. Mit dem Verbrennen ihrer Uniform wurden Waffen-SS-Mitglieder plötzlich zu toleranten und strebsamen Mitbürgern. Nur die, welche es in der Nazi-Hierarchie weit nach oben gebracht hatten, mussten zittern. Sie waren zu bekannt, als dass man ihnen so schnell vergeben hätte. Das wusste auch Dirlewanger. Viele der SS-Führungsriege, darunter auch sein Jugendfreund Gottlob Berger, waren mittlerweile als Kriegsverbrecher verhaftet. Die Zeit für ihn, sich nach Südamerika abzusetzen, wurde knapp. Je länger er wartete, umso höher war die Wahrscheinlichkeit, entdeckt und verhaftet zu werden. Er beschloss daher, so schnell wie möglich über den Bodensee und Österreich nach Italien zu fliehen. Von Genua oder Venedig aus konnte er dann ein Schiffsticket nach Südamerika buchen. Vorab benötigte er jedoch von Boots seine gefälschten Papiere. Die Dokumente in München selbst zu holen, erschien ihm gefährlich. Zu viele Menschen, die ihn vielleicht kannten, zu viel Militär. Er wollte im Verborgenen in der Provinz ausharren. Mit Boots vereinbarte er daher, dass ihm sein Reisepass per Bote zugestellt werden würde. Vor dem erwarteten Boten, der Dirlewanger die Grundlage für sein neues Leben fernab von Deutschland bringen sollte, kamen jedoch Bernhard und Ludwig in Altshausen an. Sie erreichten den Ort in der Mittagshitze eines sonnigen Junitags. Sie reisten, wie sie es die letzten Wochen und Monate immer gemacht hatten. Hauptsächlich marschierten sie. Wenn sich die Gelegenheit ergab, bei einem Bauern ein paar Kilometer mitzufahren, wurde diese dankend angenommen. Manchmal blieben sie ein paar Tage als Tagelöhner oder Erntehelfer auf einem Hof, um etwas Geld, Unterkunft und Proviant zu erhalten. »So, Bernhard«, sagte Ludwig, als sie das Ortsschild von Altshausen passierten. »Das Ende unserer Reise. Ein kleines, verschlafenes Nest in der Provinz. Abgesehen von dem prächtigen herzoglichen Schloss war Altshausen ein typisches schwäbisches Dorf. In idyllischer Landschaft gelegen, ein Ortskern, der aus einer Kirche, dem Rathaus, einer Gaststätte, einem kleinen Marktplatz und 2 Krämerläden bestand. Darum herum angeordnet ein paar Handwerkerhöfe sowie Wohnhäuser für die Arbeiter und Angestellten. Außen dann mehrere Bauernhöfe mit sich sternförmig ausbreitenden Feldern. Der verlorene Krieg machte sich hier nicht durch Zerstörung und Bombeneinschläge bemerkbar. Die einzige Veränderung war der Ersatz der Hakenkreuzfahne vor dem Rathaus durch die französische Trikolore. Altshausen stand wie viele andere Teile Württembergs unter französischer Besatzung. »Viel ist hier ja nicht los«, bemerkte Ludwig. »Stimmt, gut so. Hier finden wir ihn eher als in einer Großstadt. Die Frage ist nur, wo wir anfangen«, meinte Bernhard. »Das ist relativ einfach«, entgegnete Ludwig. »Wenn du in so einem Nest jemanden suchst, musst du nur dort vorne in der Dorfwirtschaft fragen. Da laufen die Informationen zusammen.« Er zeigt dir auf eine Gaststätte direkt neben einer Kirche. »Und dann, Ludwig, nehmen wir mal an, dass uns tatsächlich jemand Dirlewangers Aufenthaltsort nennen kann. Was machen wir denn dann?« »Wir werden ihn besuchen, zur Rede stellen, mitnehmen und den Amerikanern oder den französischen Besatzern übergeben. Er muss seine Verbrechen büßen. Du wirst der Kronzeuge in dem Verfahren sein. Denk daran, was du erlebt hast.« »Und wenn er sich weigert, mitzukommen?«, fragte Bernhard. »Dann töten wir ihn«, antwortete Ludwig trocken. »Jetzt komm, kehren wir in das Wirtshaus ein. Wir trinken ein Bier und fragen ganz beiläufig nach Dirlewanger. Du kennst ihn und kannst ihn beschreiben.« Als sie in das Wirtshaus eintraten, war ein Tisch mit 4 alten Männern besetzt. Hinter der Theke stand ein dickleibiger Wirt, ansonsten war das Wirtshaus leer. Die beiden Fremden wurden misstrauisch und reserviert wahrgenommen. Sie setzten sich an einen der vielen freien Tische und begrüßten die anderen Gäste mit einem Lächeln und Kopfnicken. »2 halbe und 2-mal die Suppe, bitte«, rief Ludwig dem Wirt zu. Der Wirt nickte, ohne etwas zu sagen. Als der Wirt ihnen die Biere auf den Tisch stellte, begann Ludwig gleich zu fragen. »Entschuldigen Sie bitte, aber wir sind auf der Suche nach einem Herrn Dirlewanger. Können Sie uns da weiterhelfen?« »Dirlewanger? Nie gehört. antwortete der Wirt. Ludwig bemerkte, dass er kurzzeitig etwas verunsichert auf die Männer an dem anderen Tisch blickte. Etwa 1,70 Meter bis 80 groß, ergänzte Bernhard. Lichtes, dunkelblondes Haar, Schnurrbart, sehr schlank, der linke Arm ist gelähmt. Keine Ahnung, kenne ich nicht, sagte der Wirt. Als der Wirt wieder hinter der Theke verschwand, fing plötzlich am Nachbartisch ein weißhaariger, knapp 80-jähriger alter Mann mit tiefen Falten im Gesicht zu sprechen an. Der Dirlewanger haust in dem Reitmeierhof, unten am Schreckensee. Sitzt da seit einem Monat. Heinz, ermahnte der Wirt den alten Mann. Wir sollten doch nicht, wenn wir gefragt werden. Das ist mir scheißegal, sagte der Alte mit schwäbischem Akzent. Die Zeiten sind vorbei, wo uns die Nazis Befehle geben. Und sein Schweigegeld ist mir auch egal. Passt auf, sagte er wieder zu Ludwig und Bernhard. Ihr geht 6 Kilometer Richtung Süden durch 2 Dörfer. Dann kommt der Schreckensee. Am See ist ein altes Haus. Da ist er, der alte Nazi. Vielen Dank, sagte Bernhard. Er ist mein ehemaliger Vorgesetzter. Ich wollte ihn nur besuchen. Seid ihr also auch Nazis? Rief der Alte zornig. Na, wenn ich das gewusst hätte. Ich brauche euch nicht mehr. Keiner braucht euch mehr. Der Krieg ist vorbei. Haut ab. Heinz, jetzt ist aber genug, rief der Wirt. Die anderen Männer schüttelten lächelnd den Kopf. Nichts für ungut, sagte Ludwig in Richtung des Alten. Sie löffelten ihre Suppe aus, tranken ihr Bier, bezahlten und machten sich auf den Weg. Haut ab, ihr Nazis, rief ihnen der alte Mann hinterher. Heinz, jetzt reicht es aber wirklich, rief der Wirt. Du alter Depp, ich warne dich, du kriegst Hausverbot. Bernhard und Ludwig verließen lachend das Wirtshaus und gingen wie beschrieben in Richtung Schreckensee. Nach einer Stunde kamen sie zu dem See, der eher ein kleiner Weiher war. Um das Wasser wuchs reichlich Schilf. An einer Stelle war ein morscher Steg, von dem ein schmaler Weg zu einem etwas heruntergekommenen Häuschen führte. Ein Hof war das sicher nicht, eher eine Art von Wochenendhäuschen. Als sie näher hinkamen, sahen sie eine Person im Wasser schwimmen. Es war Dirlewanger. Als Dirlewanger die beiden kommen sah, stapfte er dann das Ufer in Richtung Steg. Er war vollkommen nackt, was ihm aber nicht zu stören schien. Langsam bewegte er seinen klappertürren Körper zu dem Steg. Er nahm sich ein Handtuch, trocknete sich ab und ging weiter auf die beiden zu. Er schien überhaupt nicht verwundert zu sein, von ihnen aufgesucht zu werden. Eher wirkte er etwas enttäuscht, als hätte er jemand anderen erwartet. »Na, das ist doch der Neumann«, begann Dirlewanger. »Sie besuchen mich? Hier? Na, wenn das keine Überraschung ist. Ich dachte, Sie wären letztes Jahr in Warschau gefallen.« »Heil Hitler, Herr Obersturmführer«, rief Bernhard reflexartig. »Neumann, haben Sie es denn nicht mitbekommen? Der Krieg ist vorbei. Sparen Sie sich, Ihr Obersturmführer, und Hitler heilen ist nicht mehr möglich. Der hat sich selbst umgebracht, der feige Hund.« Bernhard blieb stumm. »Und wen haben Sie denn da mitgebracht?« fragte Dirlewanger, während er sich seine Unterwäsche anzog. »Hochberger. Ludwig Hochberger aus München. Grüß Gott, Herr Dirlewanger«, sagte Ludwig. »Ich bin ein Freund von Bernhard.« »Aha, ein Freund von ihm aus München.« Er betonte München überdeutlich. »Sie haben nicht zufällig ein kleines Päckchen oder ein Kuvert für mich?« Ludwig blickte verwundert. »Nein?« »Na gut, war ja nur eine Frage.« Zwischenzeitlich hatte er sich vollständig angezogen. »Neumann, sagen Sie mal, wie habt ihr mich denn gefunden hier in der Provinz?« Ludwig übernahm für Bernhard die Antwort. »Naja, wir waren zufällig in der Gegend, als wir hörten, dass Sie sich hier niedergelassen haben. Da schlug Bernhard vor, seinen langjährigen Vorgesetzten zu besuchen. Er hat immer viel von Ihnen erzählt.« »So? Zufällig in der Umgebung?« »Naja, Zufälle passieren gelegentlich.« »Darf man denn wissen, warum Sie denn in dieser verlassenen Gegend sind?« fragte jetzt Ludwig. »Aber natürlich darf man das. Der Arzt hat mir Bäderkuren zur Genesung nach meinen Verletzungen verschrieben. Tut mir sehr gut. Jeden Tag im kalten Moorwasser etwas zu schwimmen. Und die Gegend hier kenne ich. Nicht weit davon entfernt bin ich groß geworden.« Dirlewanger warf einen musternden Blick auf die beiden. Er bemerkte, dass Bernhard nervös wurde. Er wirkte fahrig und hatte Schweißtropfen auf der Stirn. »Neumann, Sie schwitzen ja. Darf ich Ihnen ein Glas Wasser im kühlen Haus anbieten? Oder wollen Sie baden?« Er zeigte auf den See. »Hier sieht uns niemand. Man kann alles machen, ohne dass es bemerkt wird.« Dirlewanger zeigte sein diabolisches Lächeln und sah Bernhard eindringlich an. Bernhard fühlte sich, als ob er in einen Schraubstock stecken würde, bei dem langsam, ganz langsam, die Kurbel gedreht wurde. »Vielleicht lieber ein Glas Wasser im Haus?« sagte er mit belegter Stimme. »Na gut, dann darf ich die Herren in meine edle Stube einladen.« Er wies ihnen den Weg und bot ihnen in einer unaufgeräumten Stube einen Platz an einem schmutzigen Tisch an. Um den Tisch war eine Eckbank, zu den beiden freien Seiten war jeweils ein Stuhl. Bernhard und Ludwig setzten sich auf die Bank. Dellewanger bemerkte ihre etwas angewiderten Blicke. »Pardon, die Herren, das Dienstmädchen hat heute leider frei.« Erneut zeigte er sein schmales Grinsen. Ludwig sah sich in der muffigen Stube um. Direkt neben den Tisch an der Wand hing an einem Kleiderhaken Dellewangers Jacke. Weiter hinten im Raum war ein Ofen mit Herdplatte. Davor stand ein gusseiserner Schürhaken. Neben dem Ofen ging eine Türe weg, die vermutlich zu Dellewangers Schlafkammer führte. Nahe der Eingangstür war eine Spiegelkommode, auf der eine große Wasserkanne stand. Dellewanger ging zu der Kommode, nahm die Kanne und füllte zwei Gläser. Vor Ludwig lag auf dem Tisch neben reichlich gebrauchten Besteck, Tellern und Gläsern ein Schneidebrett mit Schinkenresten und einem Küchenmesser. Mit der Kopfbewegung machte er, von Dellewanger unbemerkt, Bernhard auf das Messer aufmerksam. Dieser nickte zustimmend, nahm das Messer und legte es neben sich auf die Bank. Er schien sich jetzt zunehmend unwohl in seiner Haut zu fühlen. Er rieb sich die Hände, lüftete seinen Kragen und schwitzte unaufhörlich. Dirlewanger kam von der gegenüberliegenden Ecke des Raums mit zwei Wassergläsern wieder an den Tisch. Er stellte die Gläser vor den beiden ab und setzte sich selbst dazu. Bernhard trank gierig sein Wasser, während Ludwig das schmutzige Glas nicht mal anfassen wollte. »Zum Wohle, die Herren«, sagte er. »Darf ich denn fragen, was Ihre weiteren Pläne sind?« Er blickte Bernhard an. »Wir«, stammelte Bernhard. »Wir sind unter anderem hier, um gewisse Ereignisse mit Ihnen zu besprechen«, übernahm Ludwig. »Sie müssen wissen, dass Bernhard und ich uns schon lange kennen. Wir beide sind Kinder aus dem Münchner Waisenhaus.« »Kennen Sie das Münchner Waisenhaus?« fragte er beiläufig. »Nein«, antwortete Dellewanger gelassen. »Warum sollte ich das kennen? Ich komme nicht aus München und war nur ein- oder zweimal kurz in der Stadt.« Nach einer Weile der Stille fuhr Ludwig fort. »Ich denke, dass wir zum Punkt kommen sollten, Herr Dellewanger. Wir sind hier, um Sie zur Rechenschaft zu ziehen und der Verantwortung der alliierten Besatzer zu übergeben. Sie haben nicht nur Kriegsverbrechen der schlimmsten Sorte begangen, nein, Sie sind auch der Mörder der Heimleiterin Gruber und des Mädchens Pauline. Sie kennen das Münchner Waisenhaus sehr wohl.« Dellewanger blickte erst kurz mit einer Mischung aus Verwunderung und Abscheu auf Ludwig, bevor er wieder sein Lächeln aufsetzte und sich Bernhard zuwandte. »Neumann, was haben Sie denn da für einen Vollidioten als Freund? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da überhaupt darauf reagieren soll. Aber gut. Ich mache es der gemeinsamen alten Tage wegen. Zunächst zum zweiten Punkt. Ist falsch und erlogen. Zum ersten Punkt. Es war Krieg und ich erfüllte Befehle. Das wissen Sie doch selbst.« »Herr Dellewanger«, schaltete sich Ludwig dazwischen. »Bernhard Neumann und ich sind hier, um Sie mitzunehmen und der französischen Armee hier in Altshausen zu übergeben. Wenn Sie sich weigern mitzukommen, werden wir Sie dazu zwingen.« Dellewanger blickte kurz hasserfüllt auf Ludwig. Dann sprach er wieder mit Bernhard. »Neumann, sagen Sie diesem Subjekt, dass es sein schmutziges Maul halten soll. Das ist doch lächerlich. Der Krieg ist vorbei. Ich wurde weder getötet noch verhaftet. Glauben Sie denn ernsthaft, dass ich Ihnen jetzt wie ein Lamm auf dem Weg zum Schlachter folgen werde?« Jetzt fixierte er eindringlich Ludwig, der seinen Blick standhielt. »Wollen Sie Geld? Ist das der Grund, warum Sie hier sind?« »Es geht uns nicht ums Geld«, antwortete Ludwig. »Wir wollen Gerechtigkeit. Wir müssen verhindern, dass Menschen wie Sie weiter unbestraft quälen, morden und rauben.« Dellewanger blickte weiter auf Ludwig, dann auf Bernhard. Plötzlich stand er auf. Als Bernhard dies bemerkte, erhob er sich ebenfalls ruckartig. Beim Aufstehen schob er den Tisch weg, die Gläser fielen um, ein Teller zerbrach auf den Boden. Er hielt das Messer in der Hand. »Halt! Stehen bleiben!« rief er. Ludwig stand nun ebenfalls auf. Dellewanger blickte auf Bernhard, dann auf das Messer in seiner rechten Hand und schließlich auf Ludwig. »Ich glaube, wir sollten jetzt gehen«, meinte Ludwig. »Gemeinsam. Wenn Sie sich friedlich verhalten, bringen wir das hier ohne Gewalt über die Bühne.« Dellewangers Blick wanderte von Ludwig auf Bernhard, der das Messer zwischenzeitlich drohend mit leicht gestreckten Armen auf ihn hielt. »Eine falsche Bewegung und ich stech dich ab, du Schwein«, sagte jetzt Bernhard. Dellewangers Anspannung löste sich. »Neumann, Bernhard, wir kennen uns doch so lange, sind alte Kameraden. Warum drohen Sie mir?« fragte er freundlich und lächelte. »Genau aus diesem Grund, weil ich Sie kenne«, antwortete Bernhard. »Mitkommen, Dellewanger, jetzt«, sagte Ludwig. Dellewanger ignorierte ihn. Er lächelte weiter und sah nur auf Bernhard. »Bernhard, ich habe da etwas, das Sie interessieren wird. Ist in meiner Jackentasche.« Er zeigte auf die Außentasche seiner Jacke, die neben ihm hing. Ludwig trat jetzt vor. »Keine Tricks, Dellewanger.« »Ist in der Außentasche. Schauen Sie doch selbst«, sagte Dellewanger. Bernhard blickte fragend auf Ludwig, der ihm zunickte. Dirlewanger machte durch einen Schritt zurück den Weg frei. Bernhard trat vor. Er fixierte Dirlewanger weiter und hielt das Messer fest umklammert. Mit seiner linken Hand tastete er sich zu der Jacke. Dirlewanger lächelte ihm zu. »Ja, Neumann, in der Außentasche. Für Sie, von mir, der alten Zeiten wegen.« Bernhard griff in die Tasche. Er tastete einen harten, runden Gegenstand, etwa 7 Zentimeter lang. Ein Ende fühlte sich geriffelt an, ähnlich einem Schraubverschluss. Er holte den Gegenstand aus der Tasche und betrachtete ihn anschließend. Es war ein rot-blaues Tablettenröhrchen. Auf dem blauen Feld stand mit weißer Schrift Pervitin. Bernhard konnte seinen Blick nicht mehr von dem Röhrchen lösen. Gefällt Ihnen, oder? Wenn Sie mehr wollen, sind in meiner Kammer viele weitere Röhrchen. Dirlewanger trat einen Schritt zurück. Bernhard las das magische Wort auf dem Röhrchen wieder und wieder. Er schüttelte es und hörte, dass Tabletten im Röhrchen waren. »Bernhard, leg das weg! Bernhard!« rief Ludwig eindringlich. Ludwigs Stimme war für Bernhard weit weg. Ein Geräusch wie das Brummen eines Motors, leise im Hintergrund und definitiv nicht von Belang. Wesentlich interessanter hörte sich das lustige Klackern der Tabletten in dem Röhrchen an. Er musste jetzt nachsehen, ob das Klackern wirklich durch den Inhalt hervorgerufen wurde, den er sich erhoffte. Er legte das Messer auf den Tisch und öffnete den Verschluss. »Bernhard, nein! Bernhard!« schrie Ludwig. »War da was? Sicher nichts Wichtiges«, dachte sich Bernhard und kippte aus dem Röhrchen 5 weiße Tabletten auf den Tisch, die er mit einem verzückten Lächeln kullern sah. In diesem Moment griff Dirlewanger einen Stuhl an der Lehne und schlug damit auf Ludwig, der immer noch entsetzt auf Bernhard blickte. Ein Bein des Stuhls traf Ludwig mit voller Wucht am Hinterkopf. Er fiel nach vorne und blieb ohnmächtig auf dem Boden liegen. Bernhard nahm währenddessen eine der Tabletten und betrachtete sie so wie ein Schmuckhändler, einen kostbaren Diamanten, auf dessen Reinheitsgrad ihn untersuchen würde. Dirlewanger bemerkte dies. »Kannst gern noch mehr haben. Ist reichlich vorhanden.« Bernhard ließ sich nicht stören. Er öffnete langsam den Mund. Währenddessen griff Dirlewanger nach dem Messer. Bernhard bemerkte dies nicht. Für ihn bestand die Welt nur mehr aus kleinen weißen Tabletten, die gleich von ihm geschluckt werden würden. Dirlewanger schlich mit dem Messer in der Hand zu dem ohnmächtig auf dem Boden liegenden Ludwig. Während er ging, redete er leise. »Lass dich nicht stören, Neumann. Alles in Ordnung. Alles ist gut. Es gibt noch viel mehr Pervitin, reichlich Pervitin, Massen an Pervitin.« Er blickte noch einmal auf Bernhard und vergewisserte sich, dass von ihm keine Gefahr ausging, bevor er sich Ludwig zuwandte. »So, mein unwillkommener Gast. Ich fürchte, dass du deinen dämlichen Plan revidieren musst. Ein Oskar Dirlewanger lässt sich von niemandem zu etwas zwingen. Ich werde dich jetzt töten.« »Töten? Töten? Töten? Töten?« Das Wort wanderte von Bernhards Trommelfell über die Gehörknöchelchen, den Hörnerven, Stammhirn und schließlich auf die Großhirnrinde. Der Suchtreflex war durch einen Schlüsselreiz unterbrochen. Er ließ die Tablette fallen und blickte auf Dirlewanger, der sie mit einem großen Messer in der Hand über Ludwig, seinen alten und besten Freund Ludwig, beugte. Er eilte rasch nach vorne. Dirlewanger setzte sein Messer an, um den ohnmächtigen Ludwig die Kehle aufzuschneiden. Ein Schnitt wie hunderte Male zuvor, wie bei den verfeindeten Soldaten im Ersten Weltkrieg, wie bei den Gegnern im Spanischen Bürgerkrieg, wie bei den vielen Partisanen und Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg, wie bei Pauline und den vielen anderen Frauen, die er missbraucht hatte. Ein kurzer Schnitt mit chirurgischer Präzision. Er setzte an und wurde plötzlich an der Schulter zurückgerissen. Bernhard warf Dirlewanger auf den Rücken. Zunächst verwirrt und erbost, schoss ihm 10 Sekunden später das Adrenalin durch den Körper. Er sammelte seine Sinne und wollte aufstehen, um sein Werk zu vollenden. Am besten den trotteligen Bernhard gleich mit abstechen. Dirlewanger stützte sich auf den Ellbogen, richtete den Oberkörper auf, als sich Bernhard auf ihn legte. Bernhard machte nicht viele Bewegungen. Er legte sich flach auf den Bauch, als ob er ins Bett ginge. Dirlewanger war sein Kissen, seine Matratze. Bernhard atmete einmal tief ein und aus. Dann bewegte er sich nicht mehr. Seine Lungen stellten ihre Arbeit ein, sein Herz hörte auf zu schlagen. Dirlewanger war jetzt gefangen unter Bernhard. Wie ein Skifahrer, der von einer Lawine erfasst wurde, versuchte er verzweifelt, sich freizuschaufeln. Es half alles nichts. Keinen Zentimeter konnte er sich freikämpfen. In seiner rechten Hand hatte er noch das Messer. Soweit er Arm und Hand bewegen konnte, stach er auf Bernhard ein in der Hoffnung, dass dieser ihm wenigstens etwas Platz zum Atmen verschaffen würde. Bernhard nahm die Stiche gar nicht mehr wahr. Keinen Millimeter änderte er seine Position. Schließlich war es vorbei. Dirlewanger erstickte jämmerlich.